Man glaubt es kaum, der Winter ist vorbei, der Sommer ist da und die großen Wettkämpfe stehen vor der Tür. Und deswegen wird es Zeit, dass wir über das Thema Hitzetraining und Hitzeadaption plaudern. Willkommen zum Triathlon-Podcast von Sweet Spot Training.
Grüß euch, Geri, Sausi,
hallo.
Mario, meine Wenigkeit, hey, wir begrüßen euch aufs herzlichste Nichts. Der Geri hat gerade einen richtigen Verhaspel gehabt bei der Einleitung, die haben wir geschnitten.
Und du zeigst dich solidarisch.
Richtig,
weißt, genau.
Mir hat das Hackel ins Kreuz, aber sonst.
Ja, heute fliegen die Hacken immer tief, ja. Ja, ja. Es ist wie ein Lehrerzimmer da.
Es wird Zeit, über Hitze- und Wärmetraining zu reden.
Ja, spätestens wenn es da bei uns in unserem Aufnahmeverlies warm wird, merkt man immer, dass Zeit wird, das Thema anzuschneiden.
Ja, ist gut, dass es keinen Videomitschnitt gibt da von unserer Höhle, der wir da agieren. Aber ja, es wird langsam wärmer und ein untrügliches Zeichen dafür ist dann eben die Erwärmung draußen. Mhm.
Genau. Vielleicht machen wir irgendwie so eine kleine Vorgeschichte. Ich glaube, als Rückblick können wir auf jeden Fall sagen, dass der erste wirklich große warme Tag direkt zur Challenge St. Pölten war. Und auch, dass die Rückmeldung der Starter schon in die Richtung gegangen ist, dass es wirklich so war, dass sie sich muskulär sehr gut vorbereitet gefühlt haben, körperlich eigentlich super in Shape waren und auch direkt nach dem Rennen eigentlich alles relativ gut war und dann in der Woche nach dem Rennen quasi das Feedback gekommen ist, dass ja, sehr unruhiger Schlaf, doch irgendwie Hitzewallungen, sehr hohen Puls und so weiter. Also sprich, alles Thematiken sind, die jetzt nicht irgendwie auf eine, körperliche schlechte Vorbereitung zurückzuführen sind, sondern tatsächlich auf das, dass man einfach herz-kreislauf-technisch wirklich sehr viel aus dem Tank rausnimmt, wenn man genau diesen ersten Hitzetag in einem 6 Stunden Belastungstag mitunter hat. Ja,
also und dazu muss man was sagen, Hitze unter Anführungszeichen, die Temperaturen waren deutlich unter der 30-Grad-Marke.
Ja.
Und es kommen jetzt ganz bestimmt Rennen auf uns zu, die deutlich über der 30-Grad-Marke stattfinden werden. Und das führt dann eben zu dem Thema, das von 0 auf 100 nicht funktioniert in Bezug auf Hitzeadaption und Anpassung in dieser Richtung. Das muss eben gemacht werden und zwar Schritt für Schritt. Manche Devices haben auch dazu schon eine Skalierung und eine Prognostizierung dafür, inwieweit man an Hitze adaptiert ist. Das heißt, da wird immer die Herzfrequenz zu einer gewissen Pace in Relation gesetzt und natürlich die variable Temperatur kommt dazu. Und je nachdem, wie man da an seine Werte ohne Hitze herankommt, desto eher ist man an die Hitze adaptiert. So habe ich das zumindest verstanden und auch empfunden anhand des Feedbacks des Devices. Und spricht eben auch dafür, dass man da was machen sollte und dem Zeit geben sollte.
Ja, vor allem, es war auch insofern spannend, also ich habe dann ungefähr 15 Files aus St. Pölten ausgewertet von den Läufen und es war total spannend zu sehen, wie Pace und Puls, immer unter der Prämisse natürlich, dass das funktioniert hat bei der Aufzeichnung, sich verhalten hat und man hat da wirklich sehr viel daraus ableiten können, auch welcher Sportler, welche Sportlerin, und das ist jetzt einfach nur naturgegeben, muss man fast sagen, mit der überraschenden Hitze gut klarkommt, also dieses umgangssprachliche Hitzefest zu sein scheint, ja, und wer sich damit wirklich schwer getan hat. Ja. Und ich denke, gerade jetzt eben im Hinblick auf Klagenfurt, was ja heuer einfach auch noch 2 Wochen früher ist, und eben durch diesen verlängerten Winter ballt sich diese ganze Geschichte halt sehr zusammen auf wenig Tage, auf wenig Zeit zur Adaption. Und umso wichtiger wird es. Und umso wichtiger kann man jetzt auch sagen, dass man wirklich versuchen muss, die Hitze zu suchen im Training.
Genau. Wie geht man es an? Ist eben da jetzt das Thema. Wie schafft man es, sich an die Hitze zu gewöhnen? Naja, einfach in der Hitze trainieren, würde ich sagen. Und das aber mal dosiert beginnen. Das heißt nicht unbedingt den nächsten 2 Stunden Lauf in Wettkampftempo
in der Mittagshitze.
In die Mittagszeit legen, sondern einmal langsam herantasten und kürzere, lockerere Läufe nutzen, die gescheit versorgen, da schon kühlen und eben an die besonderen Umstände gewöhnen. Auch in Bezug auf das Handling gewisser Utensilien, die man weiter mitführen muss, also vielleicht Kapperl oder andere hitzeschützende, sonnenschützende Dinge oder eben auch Flüssigkeit, die man mehr mittragen muss. Und dieses Handling muss auch gelernt werden. Also ich glaube, man kommt nur drauf, wo und wann man eine Flasche beim Laufen am besten platziert oder mitnimmt, in der Hand trägt, was auch immer, oder einen Rucksack umschnallt, wenn man es einmal probiert und tut.
Ein Taschel.
Ein Taschel, genau. ja, Sausi hat es vorgemacht. Wobei, da war aber keine Flüssigkeit drin, sondern es war eher die Nahrung, oder?
Also
die
Energie. Lippenstift und Gels waren drinnen. Genau. Nein, das waren die Gels drin, um da autonom agieren zu können. Ein Stichwort ist noch gefallen, das zusammengeballte, sage ich jetzt mal, relativ lange Winter, diese relativ lange kühle Periode hat noch was anderes, bringt noch eine ganz andere Problematik, die ich vermehrt in meinem Trainer-, aber auch Lehrerberufsleben jetzt sehe. Die Pollen kommen alle auf einmal. Mhm. Und das wirkt sich auch bei manchen meiner Athleten im Training aus, sicher auch bei euren. Und es kann von manchen vielleicht nicht eingeordnet werden, weil es ein Krankheitsgefühl gibt. Das ist eine Nebenfolge dieser auf einmal auftretenden Wärme. Und somit ist dieses Thema auch abgehandelt, aber es hat jetzt eigentlich ganz gut reingepasst. Aber zurück zu dir, Mario, du hast gesagt, gut versorgen, spezifisch trainieren, langsam rantasten, einfach dieses Skillset, sage ich jetzt mal, sich anzueignen, um dieser Hitze umzugehen. Also nicht warten, bis man nach der Slow-Cook-Methode komplett auseinanderfällt, sondern dem auch versuchen, schon proaktiv entgegenzuwirken. Das heißt, nicht auf, sag ich jetzt mal, brutal den Schmerz und nur den Schmerz zu suchen, sondern auch tatsächlich, sage ich jetzt mal, wenn man in der Hitze ist, sich so ein Protokoll anzueignen. Was mache ich alle 15 Minuten? Wie oft kühle ich mich? Wie oft nehme ich etwas zu mir? Und vor allen Dingen auch, was nehme ich zu mir? Weil ein Thema, das viele haben, wenn wir übererwärmt sind und der Hirnstamm dann tatsächlich sagt, hey, jetzt ist einmal vorbei, wir regulieren das ganze System runter, wird einem oft schlecht. Also ich weiß nicht, wie oft ist euch im Training schlecht geworden bei Hitze? Ich habe aufgehört zu zählen.
Ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr hitzeunempfindlich, muss ich
wirklich sagen. Du bist mir unsympathisch.
Also es tut mir leid dafür.
Ja, Gerry ist auch nie so lang und schnell unterwegs.
Das ist ja das. Ja. Aber ich bin länger in der Hitze unterwegs.
Das stimmt. Weil er ein Genießer ist, der Gerry.
Dementsprechend sollten dann auch, und ich spreche vor allem vom Laufen, Routen dementsprechend gewählt werden, dass man auch Möglichkeiten hat zu verpflegen. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, die Kühlung dementsprechend mitzunehmen. Das heißt, das macht
absolut Sinn. Dafür gibt es die Labestationen.
Labestationen im Wettkampf, aber Labestationen im Training auch vorab zu planen. Das heißt, wenn man weiß, irgendwo ist ein Brunnen oder ein Bach oder was auch immer, es gibt immer Möglichkeiten, dann sollte man die mit einbauen.
Selbst wenn
in die Trainings.
Und wir kennen unsere Pappenheimer, selbst wenn das bedingt, dass eine Runde mehrere Male gelaufen werden muss.
Ja, ganz genau.
Zum Zwecke dessen sollte man die Abwechslung da vielleicht opfern.
Und nicht nur die Abwechslung, sondern auch ich habe das Gefühl, dass oftmals da auf die Kühlung oder auf das Trinken verzichtet wird, mit dem Hintergedanken, ich möchte das Training nicht unterbrechen, quasi im Sinne einer Dauerleistung, halte ich für einen völlig falschen Zugang. Also ich meine, Mario, wir rennen immer auf der Donauinsel von einem Brunnen zum nächsten, dann einmal komplett durchduschen und weiter geht's, weil im Endeffekt anders kannst du nicht adaptieren. Ja, und anders kostet das unpackbar viel Regenerationszeit. Und ja, ich meine, die ganze Geschichte mit der Thermoregulation ist halt sowieso so eine Sache. Ja. Also einerseits kann man es natürlich im trainieren, indem man sich wirklich andauernd irgendwie dem Ganzen aussetzt, man kann es nicht anders sagen.
Ja.
Das andere ist, ich glaube, das wird auch von vielen unterschätzt, ist das Thema Körperfett. Ist nicht nur im Ausdauersport, was das Gewicht angeht, ein Faktor, sondern massiv, was die Thermoregulation angeht. Deswegen ist es halt einfach auch so, wenn man sich anschaut, ein Frodeno mit seinen paar Prozent Körperfett, dass er sich immer sehr, sehr leicht anhat in wirklichen Hitzerennen, wo sich andere naturgegebenerweise schwerer dann haben. Also das ist, mein gut, Körperfett werden wir jetzt wahrscheinlich bis Klagenfurt alle nicht mehr viel los, aber ist generell sowas, glaube ich, was einfach gar nicht ein vordergründiger Gedanke von Körperfett ist. Ja, man verbindet das halt immer nur mit Gewicht, was natürlich ein ausschlaggebender Punkt ist, gerade bei der Laufleistung. Aber vor allem eben im Triathlon, wo in der Regel halt bei sommerlichen Temperaturen wettgekämpft wird, ist das nicht zu unterschätzender Faktor.
Ja, da wo es im Wasser Vorteile hat, wenn das Wasser kalt ist.
Ja.
Und das ist auch ganz ohne, überhaupt nicht wertend gemeint, sondern...
Nein, lässt sich auch auf Profi-Level wirklich belegen. Also dass ihr Schwimmer einen deutlich höheren Körperfettanteil haben als zum Beispiel jetzt der Marathonläufer oder vor allem Triathleten.
Ja. Und dann eben auch mit den Bedingungen des Elements besser umgehen können. Wenn die Wassertemperatur kühler ist, dann haben Athleten, Athletinnen mit einem geringeren Körperfettanteil massive Probleme teilweise, einfach aufgrund dessen, und andere juckt das überhaupt nicht.
Ja.
Und umgekehrt ist es aber dann eben in die andere Richtung, in Bezug auf die Kühlung, wieder ein Nachteil, ausgleichende Gerechtigkeit vielleicht sogar. aber sollte man am Schirm haben. Und für diese Hitzeadaption, was dann auch viele vielleicht ein bisschen falsch verstehen ist, ich setze mich dem aus und ertrage es. Das heißt, ich gehe laufen eine Stunde und versuche dann so wenig wie möglich zu trinken oder so wenig wie möglich zu kühlen, einfach nur um das gewohnt zu werden, ist auch der falsche Ansatz. Ja. Das heißt, dann schon die Strategie verfolgen. Bitte,
es ist ja nicht so, dass wir das nicht probiert hätten.
Ja. Ich glaube, es gibt wenige Dinge, von denen wir da sprechen, die wir selbst noch nicht probiert haben.
Ja, also. Nein, wir möchten das abkürzen. Das ist so a recipe for disaster. Und wenn man so wirklich ins Übertraining schlittern will, also in so eine Symptomatik, dann macht man das schon.
Ja, ja, ja.
Und dann am besten Binge-Drinking mit purem Leitungswasser.
Ja, genau.
Damit dich dann so richtig rausräumt noch und es eine schöne Elektrolytverschiebung gibt und ja, der Herzmuskel gar nicht mehr hin.
Ist die Frage, wenn man das möchte, wenn das das Ziel ist, wenn man frühzeitig aus der Saison ausscheiden möchte, ja,
dringende Empfehlung. Go for it.
Ja, also jeder andere Ziel. Ja. Ja. Aber dem Ganzen steckt ja natürlich was Wahres dahinter, ja, also die Thematik mit Salzverlust, ja, wo wir auch schon wieder beim nächsten Thema sind, viel trinken ist eine schöne Sache, aber wenn ich nicht Elektrolyte dazu beiführe, bringt das ganze System erst recht wieder.
Und kann gefährlich werden.
Genau, im höchsten Maße natürlich, dann kann es auch gefährlich werden, hat es ja schon zahlreiche Fälle geben in Langdistanzrennen, wo sich einfach Athleten wirklich nur von Wasser ernährt haben und ja, das war halt dann auf der anderen Seite.
Die Passion Christi.
Ja, sozusagen. Also deswegen das Thema mit dem Salz oder Elektrolyten allgemein würde ich auf jeden Fall...
Das meinte ich auch eingangs, ja. Mit dem es wurde mir oft schlecht, das war dann ganz oft im Ernährungssektor zu suchen, dass es zu wenig und da geht es um gar nicht viel, aber man sollte diese warmen Tage dazu nützen, dass man sich einfach einmal anschaut und einfach mal sieht, wie was wirkt, ja, brauche ich ein bisschen mehr Salz. Das kann bis zu 1 Gramm pro Liter pro Stunde gehen. Kann
bis zu 2,5 sogar gehen, es kommt drauf an.
Das ist sehr verschieden, das ist total individuell, aber ein guter Indikator sind die Salzrandeln am eigenen Trikot. Ja. Wenn man viele davon hat, dann sollte man ein bisschen mehr Salz nachführen. Der Vorteil von Salz, wenn man es direkt reinmischt, ist, man schmeckt sofort, ob es zu salzig ist für einen oder eben nicht. Mhm. Das Verlangen ist ein guter Indikator. Und dieses, ich ertrage es einfach und mache mich kaputt, ja? Also ich grabe mir ein Loch, so tief es geht und hoffe, dass ich am Ende der Einheit wieder mit der Regeneration rauskomme, ist gerade bei Hitzetrainings ganz massiv, weil auch erwiesen ist, dass Hitzerennen mehr Regeneration brauchen als Rennen in kühlen oder normalen Temperaturen.
Vor allem in höherem Alter, darf man nicht unterschätzen. Also da war auch diese Woche einfach das Feedback. Es ist einfach so, dass man sagen muss, ja, wenn es mit 20 ist es einfach anders als mit 50. Ja? Und vielleicht ein Erfahrungsbericht, ich weiß nicht, wie es euch da gegangen ist, aber ich habe zum Beispiel immer gemerkt, wenn es zu wenig Salz ist, wenn ich so einen wirklichen Wasserbauch habe, also wenn ich einfach das Gefühl habe, das Wasser liegt im Magen und tut nichts und wenn das mit Salz versetzt war, war das wirklich so, dass es eine Hydration war, also dass das aufgenommen werden hat können. Und ich meine, es sind halt alles Dinge so, was man da halt erzählen, das hilft halt nur, wenn man es irgendwie einmal erlebt hat.
Dann weiß man muss es selber probieren, wenn man seine eigenen Maße und seine eigenen Mengen kennt, die man dann auch benötigt und braucht.
Ja. Wie könnte man dem vorwirken, was könnte man machen, um diese Erfahrung zu umgehen? Na, es gibt schon Sweat-Tests, die man im Training mal machen kann, um einfach zu sehen, was schwitze ich aus, wie viel davon schwitze ich aus und was muss ich dann dementsprechend auch zuführen und kann da vielleicht einmal eine Erfahrung auslassen. Aber nichtsdestotrotz kann man es ohne große Kollateralschäden austesten im Training. Wie du schon gesagt hast, zu Hause haben vielleicht auch jetzt viele gemerkt, die ersten Ausfahrten, wenn es wärmer ist, wenn es plötzlich wärmer wird, dass die Salzrandeln und die Hosen einfach mit Salzrandeln schon besetzt ist, ja, dann ist dieses Schwitzen und die Adaption an die Hitze noch nicht passiert und das Schwitzen lernen noch nicht passiert. Also auch über den Zeitraum der Adaption wird das besser und man schwitzt einfach der Kühlung wegen und nicht nur die Elektrolyte aus.
Ja.
Und dem muss man ein bisschen Zeit geben. Der Indikator, habe ich einen Wasserbauch, zu wenig Salz oder ein Verlangen danach. Ich glaube, das ist schon wirklich gut, das zu beobachten. Und vor allem auch eben der Guster auf Salz, ja. Wenn man dann zur Tankstelle fährt, um nachzufüllen und nicht nur unbedingt ein süßes Cola oder ein Eis möchte, sondern...
Oder vielleicht Ekel hat sogar davor.
Ja, und eher die Kartoffelchips anlachen, naja, dann ist das auch ein sehr, sehr eindeutiges Zeichen, dass man zugreifen sollte. Ja. Ja,
liebe Grüße an den Gabriel Knoll, unseren Chips-Fan.
Ja, ne, es gibt unberechtigt. Überhaupt auch die Möglichkeit, also wenn man weiß, es steht wirklich ein massives Hitzerennen bevor, es gibt ja auch dieses sogenannte Salt-Loading, das kann man auch betreiben. Ich will da jetzt da in der Folge jetzt gar nicht drauf eingehen, weil es ein sehr individuelles Thema, aber da kann man echt viel machen damit. Ich glaube, weil wir vorher auch darüber gesprochen haben, wie kann man sich jetzt dem Ganzen halt irgendwie aussetzen und nicht gleich in den ersten 2 Stunden in der Hitze laufen, außer man weiß, man hat dann nachher ein paar Ruhetage. Was sich wirklich sehr anbietet, ist, dass man versucht, wenn man so kurze Koppelläufe hat, 20, 30 Minuten, dass man die wirklich so timet, dass man mit dem Radfahren quasi in der Mittagshitze fertig wird und den Koppler mal in der Mittagshitze läuft, ja. Weil es einfach eine kurze Zeit ist, ein sehr spezifisches Training ist und gerade beim Laufen natürlich der Schweißverlust noch eklatanter ist und wenn das halt nicht gleich 2 Stunden sind, dann spürt man das am nächsten Tag auch nicht so und vor allem hat man ja am Rad wirklich die Chance, dass man sich bis zum Laufen hin wirklich hydriert. Man muss das nur machen. Ich glaube, das wird einfach total unterschätzt, wie viel man trinken soll. Und selbst die Leute, die es wissen, machen es in der Regel nicht.
Ja, ja. Und wie viel man wieder essen soll. Ich weiß, das Thema ist schon ein leidiges und wir sind immer wieder dabei, da weiter dran zu bleiben und darauf aufmerksam zu machen. In extremen Bedingungen, das heißt bei extremer Hitze oder auch bei extremer Kälte im Winter, tendiert man einfach dazu, zu wenig zu verpflegen.
Ja.
Den Durst und das Bedürfnis zu kühlen hat man natürlich im Sommer, ja, oder dann im Winter sich aufzuwärmen, ja. Aber das Bedürfnis dann dabei auch noch Energie zuzuführen, also eben dementsprechend Gels, Kohlenhydratgetränke oder Riegel oder was auch immer zuzuführen, das hat man eher weniger. Und da muss man einfach insgesamt aufpassen, dass das nicht auf der Strecke bleibt und man nicht nur dann eben Wasser oder was anderes trinkt.
Ein großes Aber da dazu, weil es ja jetzt doch auch viel um die großen Wettkämpfe geht, die anstehen, was man nicht unberücksichtigt lassen sollte, ist, dass einfach bei Hitzerennen gastrointestinaler Stress einfach wesentlich höher ist. Ja, das heißt, die wäre jetzt normalerweise irgendwie ganz am oberen Limit fährt und wirklich sagt, ja, ich kann 90 Gramm Kohlenhydrate easy aufnehmen. Das kann durchaus sein, dass bei solchen Rennen, wo es dann wirklich jenseits der 30 Grad ist, dass das eklatant weniger ist und dann auch wirklich irgendwo einmal zu Magenkrämpfen oder Ähnlichem führen kann, wenn nicht sogar zu mehr. Deswegen würde ich versuchen, bei derartigen Hitzerennen auch wirklich die Aufnahme der Kohlenhydrate ein bisschen runterzufahren. Während andersrum, wir kennen das aus so Wetterberichten wie teilweise in Zell am See, wo es wirklich betont kühl, fast kalt ist, ja.
Der erste Wintertriathlon des Jahres. Der
Körper nicht mehr verbrennt, ja, wegen der Thermoregulation, sondern einfach auch fähig ist, dass er mehr aufnimmt. Ja. Also das sind so Dinge, die würde ich in der Rennplanung auf jeden Fall mit berücksichtigen. Ja.
Was ist noch ein guter Lifehack, um Hitzetraining in den Alltag einbauen zu können?
In den Süden ziehen.
Das wäre tatsächlich das beste Template.
Natürlich.
Ja, wir sind ja dafür Praxistipps, oder?
Ja. Viele trainieren vor der Arbeit, in der Früh, nach der Arbeit, relativ spät. Das heißt, der Sonnenstand ist nicht mehr so hoch. Und da wäre es wirklich sinnvoll für diejenigen, die wissen, dass sie eine Langdistanz am Plan haben und mit sehr großer Wahrscheinlichkeit irgendwann mittags zum Laufen kommen, um die Mittagszeit am frühen Nachmittag auch da die Einheiten zu absolvieren. Das heißt, es macht Sinn, vielleicht einmal nicht in der Früh laufen zu gehen, sondern früher zu arbeiten beginnen und die Mittagspause ein bisschen auszudehnen.
Aber
auch wenn das Nachschwitzen dann vielleicht ein bisschen unangenehm ist oder man.
Aber eh nur für die Kollegen.
Braucht. Nur für die Kollegen, genau. aber in jedem Fall.
Nehmt 2 sinnvoll. Hemden mit.
Ja.
Aber ich habe mich in das Thema ein bisschen reingefuchst, weil ich ja mit Hitze wirklich lange Jahre ein Problem gehabt habe und der Temperaturzenit ist ja gerade im städtisch verbauten Gebiet um 18 Uhr herum. Das hat Vorteile, weil die meisten arbeiten bis um 5, 5:30, ne? Dann wäre es doch auch ideal, dort ein kurzes, intensives Training zu machen, wenn schon einmal gut vorgebaut worden ist, mit dem riesigen Vorteil, das meine ich ernst, dass die direkte Sonneneinstrahlung auch nicht mehr so ein gefährliches Thema ist.
Das stimmt. Ja. Wettkampftechnisch muss man sagen, also gerade jetzt für Klagenfurt oder so bist du wahrscheinlich bei 14 bis 16 Uhr, was leider das Drama ist, wenn man es jetzt da auf den Durchschnittstriathleten nimmt, dass das genau der Bereich ist, wo du im Marathon bist.
Ja.
Also das ist einfach...
That's life. Genau, aber ich sage jetzt life, mal, wenn du jetzt, sage ich jetzt mal, tatsächlich dich mal eingewöhnen willst, ja, in eine gute sommerliche Hitze, habe ich die besten Erfahrungen wirklich gemacht, so Intervalltrainings. Das war so ein Go-To-Training für mich, dass ich so 6x2000 in dieser Hitze laufe, weil ich da ziemlich schnell eine wirklich gute Anpassung erfahren habe. Weil was passiert in der Hitze? Also durch Ausdauertraining wird das Blutvolumen schon einmal mehr und durch Hitze wird es noch mehr. Und das ist ja neben der Sweat Rate, über die wir jetzt gerade schon auch recht viel diskutiert haben, auch ein wichtiger Faktor, dass der Körper da auch seine Zeit braucht.
Ja, zusätzlich durch den Wasserverlust natürlich dann auch der Blutdruck extrem ansteigt. Das sind alles Dinge, das sind Anpassungserscheinungen, die einfach nicht einfach nicht von einem Tag auf den nächsten kommen.
Aber wenn man einigermaßen gut trainiert ist und der Körperfettanteil unten ist, schauen dafür die Venen auch wieder besser aus. Und das habe ich persönlich immer recht leibend gefunden.
Lass mal so stehen. Ja, ja, ja.
Ja, lass mal so stehen.
Direkte Sonneneinstrahlung, vielleicht da noch ein Wort dazu, ein Satz dazu. Ich denke schon, dass das trotzdem auch einer Adaption bedarf, also trotzdem auch bei direkter Sonneneinstrahlung trainieren, gar nicht so sehr der Hitzeanpassung wegen, sondern auch um ein Handling und Tools zu finden, Skills zu finden, um damit umzugehen.
Bekleidung zu finden,
die dem entgegenwirkt. Das sind ja manche empfindlicher, manche nicht so empfindlich.
Ja, Stichwort Sonnenstich, das ist nämlich brandgefährlich. Genau,
da möchte ich hin. Ja. Es hat eine Zeit gegeben, da waren die meisten Athleten, da rede ich jetzt eher von Hawaii, mit Ärmlingen unterwegs, mich eingeschlossen, mit langen weißen Ärmlingen, die einfach dementsprechend kühlen sollten und vor der direkten Sonneneinstrahlung schützen sollten. Wenn man im Laufe des Rennens einen Sonnenbrand kriegt, der schon in Richtung Sonnenstich geht, ist es ein Leistungskiller ohne Ende. Ja. Und natürlich passiert über die Anpassung, wenn man öfter und mehr in der Hitze trainiert, ja, man wird brauner, man kriegt gescheite Tanlines, ja, aber man kann dem trotzdem entgegenwirken. Auch braune Haut kann einen Sonnenbrand kriegen und dementsprechend viel Energie verlieren dadurch.
Das ist im Training nämlich schon gefährlich. Man darf nicht unterschätzen, was für eine schwerwiegende Verbrennung einmal ein Sonnenbrand
großflächig
ist. Mhm. Es ist großflächig. Es ist so, dass das also ist mir mal passiert.
Wasser entzieht.
Ja, das ist der Punkt. Ja. Ich habe nämlich einfach.
Reden war das,
ne? Die siehst du dann eben nicht mehr, weil es so geschwollen ist. Das ist nämlich ein Punkt. Aber abgesehen von den optischen Abstrichen ist es so, dass, und das ist ein ernstes Thema, ich habe mal wirklich einen ganz schmalen Streifen vergessen habe einzuschmieren und dann über meine Haut gefahren bin. Probiert das mal selber. Und die Haut, ich lüge euch nicht an, wirklich 2-3 Millimeter erhaben gewesen ist. Mhm. Sprich, das ist ein richtiger Formkiller. Sonnenbrand ist ein paar Trainingswochen einfach weg.
Ja, und deshalb sollte man auch bei solchen Bedingungen einmal trainieren, einfach um zu wissen, was muss ich schützen, was muss ich tun.
Einschmieren einmal, ja.
Einschmieren, naja gut, also von den Basics gehen wir jetzt aus.
Das unterschätzen manche, nicht alle, aber manche.
Ich glaube, dass das Einschmieren Usus sein sollte vor jeder Einheit, wenn nur irgendwie die Sonne und nicht einmal direkte Sonne ist, ja, also das setzt man voraus,
Ich bringe euch da die eine Anekdote und man sieht es ja nach wie vor, dass es immer noch so passiert. Heutzutage haben wir fast alle irgendwie Oberteile zumindest, wenn es ein Zweiteiler ist, mit Ärmeln und weil es einfach schneller ist. Ja. War ja lange Zeit noch so, dass wir Triathlon-Tops gehabt haben mit, also ärmellos quasi.
Bauchfrei.
Und bauchfrei macht super schönen Sonnenbrand, kann man vorstellen. Aber auf jeden Fall ist es so, wenn man halt dann permanent mit einem Radtrikot quasi trainiert, und einfach halt die Tanlines irgendwo am Oberarm hat und dann ist einmal eine Langdistanz und man bratet 4, 5, 6, 7 Stunden allein einmal am Rad in der Aero-Position mit den ausgeschnittenen Ärmeln. Mhm. Das gibt halt einen Sonnenbrand des Jahrtausends. Ja. Und ich habe mir das zweimal
in den Wind geholt. Ich hatte so einen Streifen einmal 4 Jahre lang.
Das ist deppert. Also das ist wirklich irre. Also bei mir war es so, dass ich im März gefragt worden bin, wo ich auf Trainingslager war und ich habe gesagt, nein, das ist vom Juni aus
Linz. Nein, ich habe das 4 Jahre später, aber waren sie im Urlaub. Dann habe ich gesagt, der Streifen ist 5 Jahre alt oder 4. Die Hautärztin wollte direkt, wurscht.
Ja.
Aber es ist tatsächlich so, dass das ein absoluter Formkiller ist. Das ist abgesehen davon, dass es gesundheitsgefährdend ist, das wissen wir ja alle, ist es so, dass es das Investment für einige Trainingswochen wirklich für
aber gerade die Geschichte kann. Da bei dem Wettkampf, mit dem Wettkampfgewand, da denkt man halt echt nicht dran, weil dann nimmt
man vergisst es.
Genau, man nimmt das guten Gewissen, irgendwie die Panier, die man halt genau nur zum Wettkampf anzieht und die ist halt.
Aber flapsig gesagt, das ist dann wenigstens im Wettkampf passiert. Ich meine, man könnte dann
auch
darüber diskutieren, was mit einer Verbrennung, die dann schon im Entstehen ist, mit den physischen Parametern während des Rennen macht, das werden wir hier nicht untersuchen können.
Verbrennungen ersten, das geht über in Verbrennungen zweiten Grades und das ist halt schon wirklich gefährlich.
Ja, aber wir werden es jetzt da nicht auf den Tisch bringen wahrscheinlich.
Wie viel
aber
Prozent auf jeden Fall, das genau, hier abzieht.
Fakt ist auf jeden Fall, dass über die Dauer des Wettkampfs das einfach danach halt irre ist. Ja, also das hängt richtig nach.
Ja. Schmiert euch ein, passt auf und überlegt euch da Taktiken, auch bei
Kopfbedeckungen,
mit so Fashion-Frisuren wie Sausi.
Habt ihr eigentlich mal sowas ausprobiert wie dieses Kühlgear, was es gibt? Also mir fällt da so ein Identics oder sowas hat es damals gegeben. Habt ihr das mal probiert?
Da bin ich zu alt.
Ja, es ist meistens ein bisschen ein logistischer Problem. Die ganz neuen Produkte kenne ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also vor allem die Stirnbänder auf Alu-Basis und so,
Dinge,
die wirklich kühlen.
Ein Aluhut.
Aluhut, ja, schauen aber so ähnlich aus. Ja. Weiß Michi und Co. haben das. Ja. Mit anderen Kühlakkus, also die man vorher wirklich in die Gefriertruhe gibt, gibt es einfach ein logistisches Problem, weil das liegt halt eine Zeit lang in der Wechselzone und dann ist halt nicht mehr mit Kühlen. Ja. Was aber sicher hilft, was eine Möglichkeit ist, einfach die Verdunstungskälte zu nutzen. Das war auch ein Grund der Ärmlinge früher. Ja, also einfach die nass zu halten, immer wieder mit Wasser.
Ja. Ich mache es selber mit dem Stirnband, weil das ist einfach wirklich was extrem hilft.
Genau, oder ins Kapperl, einfach ins Kapperl, einen Reiswürfel rein oder nass und wieder drauf. Ist gar nicht so sehr die unmittelbare Kühlung, sondern eben diese Verdunstungskälte, die entsteht. Das Wasser verdunstet, entzieht der Umgebung Energie und dementsprechend wird es kühler. Das funktioniert.
Ja. Ja, Mario, unser Physiklehrer.
Ja, ich biersche mich heran und irgendwann werde ich dann einmal ein Schreiben an dich weitergeben, um auch als Lehrer arbeiten zu dürfen.
Ich grüße den Markus Ratz. aber Spaß beiseite, es ist ja noch ein anderes Thema, dass wenn diese Ärmlinge und die Textilien geschickt gemacht sind und da gibt es tatsächlich gute Schnitte und gute Verarbeitung, vergrößert sich die Fläche noch einmal und das vergrößert die Verdunstungskälte. Und es ist tatsächlich so, dass du mit Kleidung besser gekühlt bist, als wenn du mit nacktem Oberkörper laufen würdest. Und also was wir persönlich schade finden, klarerweise, aber es ist nur mal
wegen effektiver. Wegen den Venen war es.
Wegen den Venen, ja.
Es ist aber auch eins, darf man nicht vergessen, es gibt halt Textilien, die sind so gemacht, dass sie quasi schnell trocknen. Und es gibt extra welche, die so gemacht sind, dass sie möglichst lange nass bleiben. Ja. Und das sollte man bei der Kleiderwahl vielleicht irgendwie.
Ja, und das sind eben diese Themen, die man auch im Hitzetraining probieren sollte. Ja, genau. Da sollten wir die Athletinnen und Athleten die Pflicht nehmen, dass sie sich mit diesen Themen auch selbst ein Stück weit auseinandersetzen müssen, weil die Menge der Produkte am Markt so vielfältig ist, dass wir unmöglich. Meistens kommen die Fragen dann nämlich, also am Tag vor dem Wettkampf, was soll ich anziehen?
Was soll ich auf der Expo kaufen?
Und wir da ehrlich gesagt keine sinnvolle Antwort mehr geben können.
Na doch, also das Beste, das einzig Wahre ist der Sweet Spot Einteiler.
Genau,
stimmt. Ja, DNA Sportswear, Team Sportswear, bitte, da geht nichts drüber.
Ja. Amen.
Stimmt.
In die andere Richtung, manche Athleten klagen dann hin und wieder über Magenschmerzen, über Bauchkrämpfe, schließen Faktoren wie Ernährung schon aus, weil gut ausgetestet, weil funktioniert. Und man kommt dann irgendwann auf die Konklusion, okay, die Kühlung ist es, nämlich in der Richtung, als dass zu viel Kälte im Bauchbereich entsteht, als dass der Bauch immer nass ist und dadurch einfach ein Unwohlsein und eine Verkrampfung, der im Bauchbereich entsteht. Auch aufpassen, auch trainieren. In dem Fall macht es wirklich Sinn, einen Anzug zu haben, der zweiteilig ist, den man aufmachen kann im besten Fall. Oder eben die Butterfly-Variante vom Sweetspot-Einteil, wo der Oberteil aufzumachen ist.
Und auch, dass man bei den Labestellen einfach nicht blind durch die Dusche durchläuft. Ja. Ja. Also das war zum Beispiel bei mir immer so, wo ich es jetzt einfach so mache, da laufe ich vorbei und kühle dann wirklich mit dem Becher nur den Kopf oder nur die Beine und
lasse
bewusst die Stelle aus, weil das ist wirklich ein Wahnsinn, wenn man da, das muss man sich mal vorstellen, rennst dann Marathon in der Hitze bei 35 Grad und greifst den Bauch an und der hat gefühlte 10 Grad. Ja, das ist halt irre, weil einfach nur dieses Material auch so auf Kühlung konzipiert ist und dann die Verdunstungskälte und das.
Ja, es ist in dem Bereich auch undankbar, weil der am schwersten trocknet, weil die Sonneneinstrahlung dahin einfach gering ist.
Das weil die Brustmuskulatur drüber zu groß ist.
Ja, mit Venen
übersäte Crazy Chest Development, Gary, unser Bodybuilder.
Ja, der Gary ist verdächtig in dem Thema jetzt.
Ja. Und rennt mit seinen Bauchproblemen und einem Fiakerknödel hinten. In Klagenfurt durch die Gegend.
So, ist auch wieder eine Kontenance. Nein, passt schon so. Aber ja, in der Hinsicht muss man einfach dann aufpassen, gut timen und schauen, wann, was, wo, wie notwendig ist und wie immer, wo findet man es raus? Learning by doing, im Training oder eben auch dann in Vorbereitungswettkämpfen, wo man sich ein bisschen austoben kann.
Aber der Gary hat ein wichtiges Stichwort gegeben, das mit dem Bauch kann ich unterschreiben, das war bei mir manchmal auch so vereinzelt, nicht oft, aber es war so ein Thema, das ich mir immer zu Herzen genommen habe bei jeder Labestation, bevor ich überhaupt was trinke, den Kopf kühlen. Um wirklich den Kopf kühlen, den Nacken vor allem.
Ja.
Das war für mich immer, das finden manche persönlich sehr unangenehm.
Das hat mir jetzt gut getan. Diese Schweißbänder auf den Handgelenken, das kühlt nämlich auch ganz subtil runter, während das Kopfkühlen halt immer was sehr Drastisches ist.
Das ist drastisch, halt das gibt manchen Schwindelgefühle, das muss man ein bisschen experimentieren.
Ja.
Ich habe es immer recht geil gefunden, es war wie eine Erlösung alle 2,5 Kilometer. Von meinen Strafen, die ich mir selbst auferlegt habe.
Es ist auch ein mentaler Anker. Ne?
Ja,
du weißt, wirklich, jetzt kommt die nächste Kühlung und bis dorthin muss ich jetzt durchkämpfen.
Genau.
Und
wenn ich langsam laufe, brauche ich länger dorthin.
Natürlich.
Ja, das will ich nicht.
Ohnehin länger ins Ziel.
Also.
Die Arme sind also ein Thema, also eher die Arme und Unterarme, wie du gesagt hast, Gary, ja, da kühlen, das macht dann im Endeffekt
Oberschenkel habe ich auch gerne gekühlt.
Und das schon am Rad. Also wenn es wirklich heiß ist, auch am Rad nicht vergessen zu kühlen, da macht es dann noch mehr Sinn, eben die Oberschenkel zum Beispiel zu kühlen durch den Fahrtwind, entsteht dann da noch mehr Temperaturgefälle quasi, das insgesamt das System schont.
Außerdem wascht man gleich einmal den Einteiler, falls man irgendwo mal beim Dixie nicht stehen geblieben ist. Und
war unlängst eine Diskussion.
Diese Diskussion wird in unserem Sport niemals aufhören.
Ist richtig.
Ja,
aber es ist auch eine sehr praktische Diskussion. Also wenn man es jetzt rein vom kleinen Geschäft her betrachtet, bleibe ich für 3 Minuten stehen? Oder wie lange trainiert man für 3 Minuten?
Ja, andererseits,
inwieweit
muss man dann das Reglement ausdehnen? Eigentlich ist das nur in den dafür vorgesehenen Klos erlaubt. Ist es jetzt dann auf der Strecke während der Fahrt?
Gibt es keine Beweise.
Wo kein Kläger, da kein Richter oder so.
Also über das Urinieren in Wettkämpfen werden wir extra Folge machen.
Ja, ich glaube, da werden wir in Hannes
Röhrböck einladen. Sprechen wir es ganz offen an. Also ich weiß nicht, wie viele Minuten Wettkampf ich in meinem Leben schon abgekürzt habe, weil ich während des Laufens pinkeln kann.
Ja, natürlich.
Aber das ist also aber wirklich ein Talent.
Das
kann ich auch nicht beim Laufen.
Und da muss man schon wirklich. Nein, das habe ich ausprobiert beim Eisenmann 2006. In den Nullerjahren übrigens. Lang nicht mehr gesagt. Weil ich da mit einem Konkurrenten unterwegs war, von dem ich sogar ein Fan war. Ja, das gibt es nicht. Das war der Gernot Greilinger. Und ich habe es so geil gefunden, dass ich mit dem laufe. Wirklich Legende. Und ich habe gedacht, scheiße, ich muss so dringend aufs Häusl, ich muss so dringend. Und dann habe ich gesagt, lass laufen und dann geht's.
Ja, und nur schlimm, wenn du dann den Tag in der Nacht im Bett verarbeitest und genau in die Situation wiederkommst.
In der Dusche war ich schon. Das meinst du, ja. Nein, ich habe das relativ selektiv einsetzen können, relativ nämlich. Na, aber Spaß beiseite, das ist dann natürlich eine Entscheidung und wenn es um Minuten oder eine Quali geht, ist es natürlich ärgerlich, wenn man diese 1-2 Minuten dann vielleicht dort liegen hat lassen.
Ja.
Natürlich ist es ekelhaft.
Vor allem, aber es gibt Leute, die müssten am Radsplit 5-mal pinkeln, da kommt halt echt was zusammen.
Ja
aber da stellt sich dann auch wieder die Frage, wenn man auf einer Mitteldistanz 2 bis 3 Mal aufs Klo muss und auf einer langen Distanz 5 bis 6 Mal, ob dann nicht auch zu viel Aufnahme passiert ist. Ja.
Es gab einen Ironman, nämlich den Ironman Lanzarote, den hat der Thomas Hellriegel, einfach ein Anekdotenmonster gewonnen, weil der Spanier mit 10 Minuten Vorsprung auf den Marathon gegangen ist und 7-mal pinkeln musste. Und der Jürgen Zeck sitzt bei der Pressekonferenz und sagt, ja, der Spanier musste pinkeln, ich auch. Nur der Zeck ist halt nie stehen geblieben und hat sich halt einfach da angeholt die ganze Zeit. Aber Ironman Lanzarote,
Im Zweifel ist es trotzdem sinnvoller, stehen zu bleiben und das Geschäft zu verrichten, als nicht zu gehen.
Gehen will ich auf jeden Fall.
Ja,
okay, einigen wir uns auf die Basis. Okay, wie sind wir jetzt auf das jetzt kommen?
Er ist sofort wieder aus.
Kühlung am Rad war es.
Ja. Kühlung am Rad und Beschwerden des Magen-Darm-Trakts.
Quasi Eigenkühlung, oder?
Genau. Okay. Ja, passt. Weiß nicht. Und hin und wieder kann man es eben dann auch, wie in der vorigen Folge besprochen oder beim Race-Briefing von St. Pölten, als Wärmung, als Heizung für den Neopren nutzen.
Ja, da ist aber der berechtigte
Einwand. Da gab es das 24-Stunden-Rennen 2002 in Donnerskirchen. Da war es tatsächlich eine Wärmung.
Aber da ist der berechtigte Einwand gekommen, dass das ja nur die unteren Extremitäten des Neos aufwärmt.
Ich habe dann den
berechtigten Gegeneinwand gebracht, dass man das auch Kopfstand. Im Handstand machen kann.
Ja. Und dann ist man auch gleich schwimmspezifisch
oder aufgewärmt. Wenn, also oder wenn der Druck groß genug ist, geht es. Ihr seht, wir gehen auf jedes Feedback ein. Ja, und
nehmen das. Ja, er ist entgleist halt ein bisschen.
Ja.
Wir müssen es zusammenreißen.
Okay. Ja, gut, aber im Prinzip muss man sagen, wir haben, glaube ich, die wesentlichen Punkte zum Thema Hitzeadaption und auch vor allem die Bedeutung des Themas, um jetzt wirklich wieder ernst zu werden, angesprochen, weil das wird ein Thema werden in den Sommerwettkämpfen und gerade je länger die Distanzen werden, desto ärger ist es. Und man kann da immer nur schon sagen, so früh, anders formuliert, dieses Jahr gibt es leider nicht nur die Ausrede, sondern die tatsächliche Begründung, dass man nicht früher mit der Adaption beginnen konnte, außer man war auf Trainingslager. Das, wo wir irgendwie hinsensibilisieren wollen, geht eher in die Richtung, dass man sagt, wäre es ein normales Jahr gewesen, gibt es trotzdem immer noch sehr viele Athleten, Athletinnen, die das Thema unterschätzen und sehr spät damit beginnen. Und das, glaube ich, sollte irgendwie die Bottomline von dem Podcast heute sein.
Und dann auch übertrieben falsch und arg angehen.
Genau,
und
dass man Punkt. Das wirklich sukzessive macht. Ich vergleiche es immer mit dem Gegenbeispiel mit den Leuten, die mittlerweile im Winter schwimmen. Ja. Mhm. Also würden die ganze Zeit nicht schwimmen und dann im Winter ins Wasser hupfen, der dann ins Herz stehen bleiben. Wenn man aber durchgehend schwimmt, adaptiert man an die Wassertemperatur und das ist im Umkehrschluss genau dasselbe.
Was noch ein wichtiger Punkt ist und vielleicht noch gar nicht so erwähnt worden ist, aber selbstverständlich sein sollte, ist, dass man nach solchen Hitzeeinheiten auch es nicht übertreibt und nachher wirklich schaut, dass der Wohnraum, das Schlafzimmer, wenn möglich, auch ansprechende Temperaturen hat. Es gibt Wohnungen in Wien und wahrscheinlich anderswo auch, die im Sommer unglaublich heiß werden können und da muss man sich was überlegen.
Ja, ja, wie vielleicht das ein generelles Thema, generell das, was du jetzt gerade gesagt hast, die Nachbereitung nach einem Hitzerennen,
man unterschätzt
es extrem, weil der Stress verschiebt sich einfach. Also meistens ist es so, dass Hitzerennen langsamer sind als Rennen bei perfekten Außenbedingungen. Das Problem ist, dass die Regenerationszeit extrem
sich verlängert ist.
Ja. Und deswegen würde ich in der Nachbereitung nach dem Rennen wirklich schauen, dass man viele Elektrolyte reinbringt, dass man noch gesünder isst, trinkt am Renntag, dass man versucht, wirklich die Regenerationszeit zu verkürzen. Und vor allem in den nächsten Tagen, also sprich vor allem, wenn jetzt der klassische Rennsonntag ist, am Montag und Dienstag wirklich die Beine hochlegt und dem Herz-Kreislauf-System vor allem die Zeit gibt, sich von dem Rennen zu erholen. Auch wenn man natürlich motiviert und sonst was in körperlicher Verfassung dazu wäre, dass man sagt, eigentlich könnte ich schon wieder trainieren. Weil gerade jetzt, wie es war mit St. Pölten, viele nutzen das als Vorbereitungswettkampf für Klagenfurt, für Rot. Die sind natürlich in der körperlichen Verfassung, dass die ein, zwei Tage nach der Mitteldistanz wieder voll in Shape sind und sagen, es ist verarbeitet, ja. Weil das Training einfach auf eine Langdistanz ausgelegt ist. Dennoch, gerade was ich eben gesagt habe, die Thematik aus der Herz-Kreislauf-Sicht ist eine ganz andere und da wirklich eine bewusste Ruhewoche einlegen. Und
genau, also generell die Vorbereitung für Hitzerennen, für Hitzetrainings sollte ein bisschen akribischer sein als bei normalen Bedingungen. Und Vorbereitung genauso, also vorab hydriert in die Einheit gehen und nicht da schon dehydriert nach einem Arbeitstag, an dem man vielleicht in einem überhitzten Büro gearbeitet hat, auf geht's, sondern schon da mitdenken und das Ganze vorbereiten. Vorbereitung ist halbe Leben und dann eben nachbereiten auch und Klimaanlage installieren lassen in einer Dachgeschosswohnung in Wien.
Das soll gar nicht zynisch klingen,
aber ich sage, ernsthaft,
das vergessen viele Leute, dass es gibt Schlafräume, die auf über 30 Grad hochtemperieren und wo Menschen tatsächlich Regeneration liegen lassen, weil sie einfach nicht mehr schlafen können.
Liegen lassen ist gut, das ist die Schlafqualität oder Schlaf ist einfach die Regenerationsmaßnahme Nummer eins und wenn der leidet, durch was auch immer, dann funktioniert das nicht und Hydration durch Elektrolyte in Form von Bier funktioniert auch nicht, weil das wirkt nochmal dehydrierend, also Und das aus unserem, aus meinem Mund versucht da in den Tagen danach.
Das ist eine Enzyklika.
Auf Alkohol zu verzichten, ja, da macht es wirklich keinen Sinn.
Ja, ja. Können wir bald besachwalten. Er springt eh gerade über seinen eigenen Schatten.
Ja.
Nein, aber es ist wirklich wahr. Also gerade das Thema, zittert schon, das Thema mit dem Alkohol nach dem Rennen, es ist natürlich ein Unterschied, ist das Hauptziel und danach kommt quasi eine Off-Season, dann, ja, okay, feiern soll immer sein, ja, aber die Thematik gerade nach einem Vorbereitungswettkampf, das sprengt wirklich eine Trainingswoche weg, das ist echt nicht zu unterschätzen.
Ich meine gar nicht so sehr das Rennen, vor allem wenn es ein A-Rennen ist und dann ist sowieso einmal eine Pause und das gehört anständig gefeiert, ja, und jeder wie er möchte, jeder nach seiner Fasson, aber ich rede da eher von auch Trainings, von intensiven Hitzetrainings, die dann mit 3-4 Bier danach zu belohnen, macht keinen Sinn.
Glaube ich auch. Gut, ich glaube, wir hätten an der Stelle alles gesagt. Wenn Sie irgendwelche Fragen zum Hitzetraining habt, zur Hitzeadaption oder sonstiges, irgendein Input, dann
wir sind immer heiß drauf.
Ja, genau. Wie immer an info@sweetspot-training.at. Und sonst sagen wir mal wieder danke fürs Zuhören und viel Spaß beim Training im Warmen.
Danke, ciao.